NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Frohe Ostern und herzlich willkommen zur 3193. Sendung. Verwinkelte Gassen, schöne Häuser und knapp 5000 Stufen. Das ist das Treppenviertel in Blankenese. Wir sind heute an Hamburgs Elbhang unterwegs, erzählen Ihnen die Geschichte des Stadtteils und stellen Ihnen die Menschen vor, die im Treppenviertel wohnen und arbeiten. Ich bin Jan Wulff, schönen guten Morgen. Moin. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute sind wir im Treppenviertel von Blankenese unterwegs. Blankenese. Das setzt sich zusammen aus Blank für glänzend und Nes für Nase. Diese glänzende Nase bezeichnete eine Landzunge, die vom nördlichen Elbufer in den Fluss ragte und von den Gezeiten regelmäßig überspült wurde, sodass deren Sand in der Sonne glänzte. Die ersten Bewohner Blankeneses siedelten sich in der Mulde des Geesthanges neben dem Sülberg an. Ein guter Ort, sagt Ronald Holz vom Verein Historisches Blankenese.
Weil diese Mulde Schutz vor dem gefährlichen Nordwestwind bietet, Schutz vor dem Hochwasser. Und früher, ich sag jetzt mal vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, hat niemand unten am Fluss gelebt und sein Haus gebaut. Das war viel zu gefährlich, denn es gab immer räuberische Schiffe, die mal kurz anhielten, ein Haus ausraubten, die Bewohner in die Sklaverei führten. Deshalb war man nicht dort unten am Fluss, sondern siedelte auf halber Höhe. Dann konnte man nämlich sehen, da unten kommt ein Bösewicht und konnte entweder fliehen oder aber konnte sich zur Verteidigung bereit machen.
Doch der Ort bot noch einen ganz anderen entscheidenden Vorteil.
Hier war eine der ganz wenigen Möglichkeiten, den Elbstrom zu überqueren.
Anfangs geht man noch zu Fuß durch die Elbe, denn in Höhe Blankeneses befand sich eine Furt. Später wird ein Fährbetrieb ins Leben gerufen, der rege genutzt wurde. Schon in der Bronzezeit ist Blankenese, neben Wedel, ein Stationspunkt des sogenannten Ochsenweges, eine Handelsroute, über die unter anderem Rinder aus Jütland und den dänischen Inseln zu den Mastgebieten in den Nordseemarschen der Westküste Schleswig-Holsteins, Ost- und Westfrieslands getrieben werden. Bis in das 19. Jahrhundert hinein.
Hier in Blankenese und in Wedel kamen also zwischen 1480 und 1720 pro Jahr etwa 40.000 Rinder über den Strom.
Viel Geld verdienten die Blankeneser mit dem Betrieb der Elbfähren allerdings nicht.
Die mussten natürlich irgendwie ihre Familien auch durchbringen. Und wir vermuten, dass die Fährknechte nebenbei gefischt haben. Und dass es auch Fischer gab, die dann nebenbei Fährdienste machten.
Gefischt wurde zunächst nur auf der Elbe. Ab dem 17. Jahrhundert auch auf dem Meer. Vor allen Dingen vor der Küste Hollands, wo die Fische dann auch gleich verkauft wurden. Mit großem Erfolg. Die Holländer liebten den frischen Fisch der Blankeneser.
Dann kam die napoleonische Zeit. Man konnte nicht auslaufen. Es war eine furchtbare Not hier im Blankenese. Und nach der napoleonischen Periode, da war es dann so, dass die Märkte vergeben waren. Man konnte zwar weiter vor Holland fischen, aber die Fische nicht mehr in Holland landen. Also musste man eine Alternative suchen.
So kam man auf die Idee, Fracht zu fahren. Eine große Handelsflotte wurde aufgebaut, die im Jahr 1842 sogar größer war als die der Hansestadt Hamburg.
Man konnte mit Fracht unglaublich viel Geld verdienen. Wahnsinnig. Man konnte nach der ersten, spätestens aber nach der fünften Fahrt, sein Schiff bezahlen. Voll bar bezahlen. Das Problem war nur, dass man meistens die fünfte Fahrt nicht erreichte.
Zu groß waren die Tücken der Seefahrt.
Wir haben das nachgezählt und haben festgestellt, dass 64% der Blankeneser Frachtschiffe zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr wiedergekommen sind. Entweder verschollen oder es war ein Totalschaden. 64% und 42% der Seeleute sind in dieser Zeit nicht von ihren Reisen nach Hause gekommen.
Eine Tatsache, die viele daheimgebliebene Frauen ins Unglück stürzte.
Sie mussten für die Familien sorgen, für die Alten, die Kranken, die Kinder. Sie mussten dafür sorgen, dass das Haus dann auch wieder instand gerichtet wurde. Und wenn die Männer dann nach Hause kamen, dann waren die natürlich nicht immer gesund, sondern häufiger auch gezeichnet, psychisch gezeichnet. Oder aber sie hatten Krankheiten oder Verletzungen, die sie auskurieren mussten oder die nicht mehr auszukurieren waren. Das war eine ganz schwere Zeit für die Frauen auch und nicht nur für die Männer.
Mit der Ära der Dampfschiffe war es dann um 1900 vorbei mit der eigenen Handelsflotte. Hamburger Reeder übernahmen. Das Treppenviertel als ältester Teil Blankeneses aber überdauerte die Zeit und zeugt auch heute noch von der bewegten Geschichte des Ortes an der Elbe. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Blankeneser Treppenviertel ist nicht nur nah an der Elbe gebaut, im Viertel wohnen traditionell auch viele Menschen, die von und mit der Elbe leben. Zuallererst natürlich Seeleute. Einen ehemaligen Lotsen mit einer ganz besonderen Treppenviertel-Familiengeschichte hat Dietrich Lehmann getroffen.
75 Jahre wird Klaus Schade in einigen Tagen. Ein freundlicher, meist milde lächelnder Mann, dem man sein Alter nicht abnehmen will. Obwohl das Gesicht und die Hände von den Jahrzehnten auf See geprägt sind.
Wir gingen noch nicht zur Schule und konnten auch nicht schwimmen. Aber wir hatten ein kleines Ding hier. Und ich sage immer, wenn man uns zwei Stück Holz gegeben hätte, auf eins setzen wir uns drauf und mit dem anderen bewegen wir uns fort.
Wir, das sind vor allem die vier Schade-Brüder, die in den 30er und 40er Jahren im Treppenviertel zur Welt gekommen sind. In einer Seefahrerfamilie.
Seit 7 Generationen Seeleute, väterlicher und mütterlicherseits. Die Familie Schade ist 1697 hierher gekommen nach Blankenese.
Klaus Schade wohnt Oppenkamp auf halber Höhe zwischen Elbstrand und Hessepark. Sein Elternhaus steht nur einen guten Steinwurf entfernt.
Am Wasser sind wir groß geworden. Und wenn wir aus der Gartenpforte gingen und wir gingen zum Strand runter, dann war die Welt in Ordnung. Wenn wir nach rechts hochgingen, dann sagt der Vater, wo wollt ihr hin? Auf die Straße, das ist zu gefährlich. Aber auf dem Wasser, unsere Welt war der Strand und das Wasser.
Alle drei Brüder von Klaus Schade gehen, wie auch er, zur See, tun es den Vorfahren gleich. Seeleute sind die Männer in der Familie eigentlich immer geworden, sagt er mit einem Lächeln.
Selbst wenn mal einer farbenblind war, dass er die nautische Laufbahn nicht ergreifen konnte, dann wurde er Maschinist, aber hatte immer mit dem Wasser zu tun.
Kapitäne und Lotsen waren noch vor einigen Jahrzehnten im Blankeneser Treppenviertel in fast jeder Familie zu finden.
Hier nebenan, da wohnte Schöning, der war Kapitän bei der Happach. Da drüben wohnte Georg Bohn, der war Lotse. Und so waren hier viele. Aber wenn Sie heute rumgucken, ich wüsste nicht, wo hier in näherer Umgebung noch ein Seemann wohnte.
Trotz des Wandels, für Klaus Schade stand es nie zur Debatte, aus dem Treppenviertel wegzuziehen.
Ich habe gesagt, wenn ich nicht auf die Elbe gucken kann, dann will ich auch nicht heiraten. Also ich will nicht irgendwo hinziehen. Meine Frau kommt ja auch aus Blankenese, kommt auch aus einem Elternhaus, von dem man aus auf die Elbe gucken kann. War die Wahrscheinlichkeit groß, dass man unter den Voraussetzungen hier dann den Bund fürs Leben eingehen kann.
Aber rund 2 Jahrzehnte sieht Klaus Schade sein Treppenviertel kaum, fährt nach der Schule auf Frachtschiffen zur See, unter anderem auch auf der Otto Hahn, dem ersten und einzigen deutschen Atomschiff.
Ich war erster Offizier und mein Kapitän war Wilhelm Lehmann Willenbrook, der Alte aus das Boot. Nicht? War ein netter, witziger Herr. Ja, das war alles eine schöne Zeit. Ich habe eine tolle Seefahrtszeit verbracht und ich bin dann froh gewesen. Ich war 38, als ich zu den Lotsen kommen konnte.
Als Elblotse bringt Klaus Schade Schiffe in den Hamburger Hafen und wieder zurück auf die Nordsee. Genauso wie seine Brüder, die ebenfalls in den Lotsendienst wechseln. In der nächsten Generation der Schades sind inzwischen nicht mehr ganz so viele Seeleute zu finden.
Ja, ich habe 2 Kinder. Meine Tochter, die wohnt hier mit im Haus, verheiratet, kleinen süßen Enkel haben wir. Und wir haben einen Sohn, der ist in Berlin. Aber mit der Seefahrt haben die beiden nichts zu tun. Aber wie viel habe ich? 3 Neffen habe ich, die wieder zur See fahren. Davon ist der eine Hafenlotse und die anderen, die sind noch aktiv.
Trotz seiner fast 75 Jahre, ganz los lässt Klaus Schade die See nicht. Er fährt noch immer raus, inzwischen als Kapitän auf dem historischen Lotsenschoner Nummer 5 Elbe, der bis zum Ersten Weltkrieg jahrzehntelang Lotsen raus zu den Schiffen gebracht hat.
Wenn wir hier vor Blankenese vorbeifahren, dann kommen immer die Boote ran, die kleinen Tuckerboote, und dann ist Klaus an Bord.
Den Lotsenschoner in Bewegung zu setzen, ihn mit vielen Ehrenamtlichen zu erhalten und zu pflegen, das ist für Klaus Schade ein ganz besonderes Vermächtnis. Schließlich sind auch seine Vorfahren schon mit dem über 130 Jahre alten Schiff vom Blankeneser Treppenviertel aus zur See gefahren.
Das müssen Sie, wenn nicht die Geschichte unserer Familie in der Lotsenbrüderschaft Elbe sehe und ich sehe die Biografie dieses Schiffes, wann es in der Elbmündung gefahren ist, dann ist da selbstverständlich, sind meine Vorfahren da drauf gewesen. Nur ich kann Sie leider nicht mehr befragen, nicht?
Könnten die Häuser und Wege des Treppenviertels erzählen, würde wohl so manche Geschichte zutage kommen. Da sie es nicht können, müssen andere ran. Und da ist keiner besser informiert als Ronald Holst. Er ist vom Verein Historisches Blankenese und mit ihm geht es jetzt auf einen kleinen Rundgang.
Wir sind hier in der Elbterrasse und von der Elbterrasse aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Elbe. Dieser Teil vom Blankenese wird Blickberg genannt. Und das hat eine besondere Bewandtnis, denn hier konnte man stehen, so wie wir beiden es jetzt tun, und konnte die Elbe abwärts gucken. Und das haben häufiger die Jungen gemacht. Die haben dann hier geguckt und haben da einen Fischgutter entdeckt oder einen Fischewer und haben gesagt, Mensch, das ist doch der Breckwold, der da kommt. Und dann sind sie zu dem Breckwoldhaus gerannt und haben gesagt, euer Fischgutter kommt auf. Und dann haben sie ein paar Pfennige gekriegt und waren froh darüber und haben weitergeguckt.
Auf der Elbterrasse weiter elbabwärts kommen wir an ein altes Fischerhaus, das ganz von Planen verhüllt ist.
Es ist ein Tweehus, also ein Doppelhaus, was ungefähr um 1700 gebaut worden ist. Dieses Haus hat gerade den Besitzer gewechselt und deswegen wird es renoviert. Und hier wohnte eine künstlerisch orientierte Familie. Diese Familie hat hier von 1906 bis 2012 gewohnt.
Während wir die Schnutztreppe erklimmen, zeigt Ronald Holst auf ein weiteres Häuschen.
Da hat zum Beispiel die Filmschauspielerin Hannelore Schroth gelebt mit ihrem Mann Hans Hass, diesem berühmten Taucher. Hier unter dem Baum ist dieses Haus. Und in diesem Haus hat auch Golomann gewohnt.
Wo wir gerade über Persönlichkeiten hier im Treppenviertel sprechen, Johannes Brahms war auch da.
Richtig. Er hat mal einen sehr schönen Ausflug gemacht mit seinem Hamburger Frauenchor. Das war 1862. Er hat dann seine Damen immer wieder singen lassen an schönen Stellen von Blankenese. Und einmal konnten die nicht alle Damen sehen. Und weil protestiert wurde, ist er dann auf einen Apfelbaum geklettert und hat aus dem Apfelbaum heraus dirigiert.
Mit Ronald Holst geht's weiter zur Sülberg-Terrasse, wo ein weiterer prominenter Hamburger wohnte.
Hier in diesem Haus, was vorher hier stand, das ist ein Neubau jetzt, hat unter anderem Hans Leib gelebt.
Der nicht nur den Text zum Lied von der Lilli Marleen und zahlreiche Bücher geschrieben hat, sondern auch ein in Blankenese sehr populäres Gedicht.
Das Leib- und Magengedicht aller Blankeneser, ein Kleingebirg aus dunden Muscheln, darüber dick die Wolken kuscheln, darunter hin und her des Stromes Überseeverkehr.
Wir gehen noch etwas weiter die Straße hoch und stehen bald vor Schulz Kaffeegarten.
Und hier wohnte eine Kapitänsfamilie im 19. Jahrhundert. Und diese Kapitänsfrau, die musste sich nebenbei wie eine oder andere Mark verdienen und hat anstelle des Schweinestalls um 1870, 1880 ein kleines Café eröffnet. Und da in diesem Café, da musste man nur das Kaffeemehl mitbringen und dann wurde das eigene Kaffeemehl aufgebrüht und es wurde dann der selbstgebackene Kuchen hier serviert.
Und auch heute noch lässt sich dort ein hausgebackener Obststreuselkuchen genießen. Den Kaffee dazu muss man sich allerdings nicht mehr selbst mitbringen. Ein Stück weiter auf der Sülberg-Terrasse tut sich vor uns bei der Müllmannstreppe das Blankeneser Tal auf.
Und von hier haben wir einen Blick gegenüber in diese Baumgruppe. Und wenn wir ganz genau hingucken, dann können wir da ein Fenster sehen. Und das war die Villa Schüler, die zu einem späteren Zeitpunkt Villa Jakob wurde. Aber Herr Schüler hat diese Villa bauen lassen. Ich bin noch nicht drin gewesen, aber es muss sehr, sehr schön sein mit einem Atrium um 1900. Und um 2000 hat dieses Anwesen Karl Lagerfeld gekauft.
Denn auch der berühmte Modeschöpfer ist ein Blankeneser Jung. Zumindest wurde er dort geboren. In welchem Jahr genau? Lagerfeld selbst gab einmal 1938 an. Später korrigierte er auf 1935. Ronald Holst aber weiß es genau.
Ja, in der Tat. Der ehemalige Nachbarsjunge, ein Notar und heute schon ein betagter alter Herr, der sagte mir, weißt du, ich habe da doch noch von meinen Eltern die Geburtsanzeige von den Lagerfelds, als der kleine Karl Otto 1933 geboren wurde. Und wir bekamen diese Geburtsanzeige und hatten dann die Möglichkeit, die in unserem Buch auch abzubilden. Es ist gesichert, Karl Lagerfeld ist geboren 1933.
Na, schau mal einer an. Trepp auf, Trepp ab über unzählige Stufen. Und immer wieder der prachtvolle Blick übers Tal auf die Elbe. Im Hamburger Hafenkonzert bummeln wir heute durchs Treppenviertel in Blankenese, stellen Menschen vor, die dort leben und das oft schon seit vielen Jahren. So wie Joachim Westphalen oder Kapitän Westphalen, wie ihn ein Lehrer schon in der Schule nannte. Er ist in Blankenese aufgewachsen, viele Jahre von Hamburg aus zur See gefahren. Und er ist ein leidenschaftlicher Sammler von Schiffsmodellen. Petra Volkwarzen hat ihn besucht.
Das Haus, in dem Joachim Westphalen und seine Frau leben, ist ein Treppenviertelhaus wie aus dem Bilderbuch. Über eine kleine Treppe geht's von der Blankeneser Hauptstraße in den Vorgarten, in dem es auch jetzt noch herrlich blüht. Vom Esszimmer mit den großen Fenstern oder von der Veranda ist der Ausblick auf die Elbe einfach traumhaft. Kapitän Westphalen steht auf dem Klingelschild.
Ich bin 30 Jahre zur See gefahren und war 19 Jahre Kapitän. Überwiegend in der kleinen Fahrt, also Nord- und Ostsee.
Dass Schiffe in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen, ist nicht zu übersehen. Überall an den Wänden hängen maritime Bilder. Und dann die Vitrinen mit all den vielen Schiffsmodellen.
Das ist also meine Schiffssammlung, die ich von Kindheit an habe. 300, 350. Also es fing damit an, dass es früher ja die Bleischiffe gab von Viking, also die sogenannten Vikingschiffe. Das war für uns Kinder faszinierend. Die kosteten 2,50 Mark. Bei unserem Spielzeugladen hier in der Blankeneser Hauptstraße. Aber 2,50 Mark war viel Geld.
Joachim Westphalen ist in Blankenese aufgewachsen. Mit 9 bekam er sein erstes Schiffsmodell, den Kreuzer Köln, der heute natürlich auch mit in der Vitrine steht.
Und den habe ich mit Zigaretten mir gekauft. Mein Vater hatte, der war Taucher und der hatte durch die Schifffahrt immer noch ein bisschen mehr meine Zigarette im Haus nach dem Kriege.
Hadakfähren und Schlepper, Frachter und Passagierschiffe. Auf manchen dieser Schiffe ist Joachim Westphalen selbst mal gefahren.
Hier auf dem Bananenabfahrt bin ich gefahren. Hamburg, Guayaquil und zurück. Diese Schiffe wurden auf einer Rundreise vom Masttop bis zur Wasserlinie komplett gemalt.
Unglaublich, wie filigran und detailgenau die Minischiffe gefertigt sind. Was Joachim Westphalen daran besonders fasziniert, die vielen unterschiedlichen Rumpfformen.
Zum Beispiel hier die Britannia von Queen Elizabeth, ihre Yacht. Oder hier das Walfang-Mutterschiff. Was ich auch immer versuche, den Leuten zu erklären, heute sagen die, ein Containerschiff ist nicht hübsch. Wenn man sich aber die Schiffslinie ansieht und obendrauf ist dieser vierkante große Kasten.
Joachim Westphalen war 15, als er als Schiffsjunge anheuerte. Mit 27 wurde er Kapitän. Die Positionen auf dem Schiff veränderten sich, die Leidenschaft für Schiffsmodelle blieb.
Als ich zur See fuhr, habe ich witzigerweise immer mehr gesammelt, weil ich da, wenn ich dann im Urlaub war, zu unserem Spielzeugladen ging und der hatte eben diese Bleischiffe und hatte gesagt, nehmt man mit. Und wenn ich dann auf See war, ist meine Frau hingegangen und hat gesagt, wie viele Schiffe hat mein Mann denn nun gekauft, damit ich sie mal bezahlen kann.
Seine Frau Greta, ebenfalls gebürtige Blankeneserin, kennt Joachim Westphalen schon seit Kindertagen. Ein Paar wurden sie beim Tanzen in Sagebiels Fährhaus. Seit der Hochzeit vor inzwischen 53 Jahren wohnen sie in dem Haus an der Blankeneser Hauptstraße.
Ja, dieses Haus gehört der Familie meiner Frau. Aus der Familie kommt dieses Haus. Dieses Haus ist eines der ältesten Häuser hier im Tal drin. Es gibt also noch Bilder, wo dieses Haus ganz alleine steht, sogar noch als Reetdachhaus.
Über all die Jahre, die Sie im Haus wohnen, hat sich manches verändert.
Als ich Kind war, die halbe Strecke vom Strand hier auf halbe Hauptstraße, waren 64 Geschäfte und Werkstätten. Dann kam Schuster Oesmann, dann kam gegenüber der Tabakladen und dann kam der Friseur und dann kam der Maler Krämer und dann kam wieder ein Tabakladen, dann kam der Schuster, dann kam wieder ein Krämer, dann kam der Schlachter und so ging das hier ein Geschäft nach dem anderen drauf. Das ist natürlich eine gewaltige Veränderung.
Was bleibt, ist der sensationelle Ausblick auf die Elbe. Das Fernglas, mit dem Joachim Westphalen nach vorbeifahrenden Schiffen guckt, liegt immer bereit. Satt sehen wird er sich an diesem Ausblick nie.
Nee, das geht nicht, da kannst du dich nicht dran satt sehen. Diese ist links und rechts das Tal und dann rüber auf die Elbe. Queen Mary oder die Containerschiffe passen nicht in das Blickfeld rein. Da habe ich dann ungefähr 3 Minuten, kann ich das genießen, wenn sie vorbeifahren.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Häuser aus der Gründerzeit, einladende Cafés und sogar etwas mediterranes Flair. Das Treppenviertel in Blankenese ist immer einen Ausflug wert. Gerade bei schönem Wetter kommen sie in Scharen, die Touristen und die Hamburger, die mal einen besonderen Tag an der Elbe erleben wollen. Gerrit Hoss hat sich an einem Wochenende mal unters Volk gemischt.
Gerade am Wochenende, da strömen sie wieder ins Treppenviertel. Touristen wie Jürgen Vollrath aus Berlin. Hoch über der Elbe auf dem Sülberg nimmt er erstmal den schweren Rucksack ab und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Also wunderbar, schöne Aussicht. Auf jeden Fall, wenn man hier die Treppen hochgeht, dass man die Elbe so schön überblicken kann.
Das ehemalige Fischerviertel mit seinen engen Gassen ist längst kein Geheimtipp mehr. Riesenanwesen und schnucklige Häuschen dicht an dicht sind zu bestaunen. Lukas Schraudenbach aus München ist im Fotorausch. Das Elbpanorama hat es ihm angetan.
Es ist das Verwinkelte und das Ausnützen aller Zentimeter und kleiner Gärtchen, gepflegte Häuschen. Es ist hochromantisch. Das ist Puppenstadtviertel.
Vielleicht ist es diese einzigartige Ruhe, die das Treppenviertel so entspannen lässt. Kein Verkehrslärm, keine Spur von Hektik. Auf halber Höhe liegt ein kleines Café. Die Tische in der Gasse sind voll besetzt. In der Luft der Duft von frischem Kaffee, den Christiane Gerkes serviert.
Ja, die meisten Touristen kommen aus dem Raum München, aus Süddeutschland und sind völlig fasziniert von den flachen Bergen hier im Treppenviertel und den Schiffen. Und hier im Treppenkrämer, in diesem kleinen Café, da sind nicht so viele Touristen, das ist etwas versteckter. Da sind dann die meisten Gäste aus Hamburg und Nachbarn.
Wie zum Beispiel Ingrid Bau. In Blankenese geboren, kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, überhaupt irgendwo anders zu wohnen.
Früher gab es hier unten im Treppenviertel bis zu 50, 60, 70 Läden. Vom Schuhmacher über Grünhöcker bis Milchmann und so weiter. Und jetzt gibt es hier gar nichts mehr. Also sie müssen nach oben in den Ortskern, um einzukaufen oder so. Wenn man alt ist, dann kann man sich das alles bestellen. Dann wird nämlich das geliefert, wenn man will.
Aber auch die gute alte Schubkarre mit ein paar Brettern, die als Rampe dient, kommt immer noch zum Einsatz. Dabei helfen sich die Bewohner im Viertel auch mal gegenseitig. Denn die Nachbarschaft, die pflegt hier ein ganz besonderes Verhältnis. Das Treppenviertel ist natürlich auch für Kinder in den autofreien Gassen ein Paradies.
Unsere Enkelkinder, wenn die zu Besuch sind, die machen hier eine Sperre, dann müssen die Leute bezahlen und das tun die auch. Also letztes Wochenende waren die hier und da sagt unser Enkelsohn, also Oma, das Portemonnaie lassen wir bei dir. Ja, sag ich, ist gut. Jetzt habe ich nachgeschaut, sind da 3,60 Euro drin. Das muss man sich mal vorstellen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute sind wir im Treppenviertel in Blankenese unterwegs. Das Fischerhaus in der Elbterrasse 6 ist das wohl älteste Gebäude des Viertels. Weiß und hellblau gestrichen ist es, mit hübschen alten Fenstern und einem Reetdach. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es 1690. Tatsächlich dürfte es aber noch 20 bis 30 Jahre älter sein. Das Fischerhaus ist ein sogenanntes Tweehus, also ein Doppelhaus. Zwei Familien, drei Generationen, mussten früher in den winzigen Zimmern unterkommen. Die Kinder schliefen auf dem Dachboden. Mit Ronald Holst vom Verein Historisches Blankenese geht es in das alte Fischerhaus, das inzwischen eine Seniorenbegegnungsstätte mit vielfältigem Angebot, aber auch ein Museum ist.
Dieses ist die Diele. Und Sie sehen, dass hier die Decke sehr viel höher ist als in den übrigen Räumen. Das musste so sein, weil man hier die Netze flickte und strickte, also herstellte. Und dafür brauchte man für diese Treibnetzherstellung, brauchte man eben einen hohen Raum. Und das war dieser Raum.
Wenn wir nach oben gucken, sehen wir sogar auch alte Fischernetze dort hängen. Was sehen wir in den Vitrinen hier?
Was wir hier sehen, ja, das ist, also ich zeige Ihnen jetzt gleich mein Lieblingsstück. Das kommt vom Nachbarhaus. Dies ist ein eiserner Graben mit drei Beinen, der im Feuer stand oder über das Feuer gehängt war, um darin zu kochen. Aber das Besondere an dem Graben ist, er war vergraben beim Nachbarhaus unter der Türschwelle. So etwas war üblich. In diesem Graben brachte man nämlich entweder Lebensmittel oder aber lebendige Tiere, am häufigsten jedoch eine Nachgeburt hinein. Das wurde unter der Türschwelle vergraben und sollte Glück und Fruchtbarkeit auf dieses Haus beschwören, so wie wir es von den Hufeisen kennen.
Noch viele, viele andere Exponate hier. Das lohnt sich wirklich mal, sich auch anzuschauen. Wir gehen einfach noch mal ein ganz klein bisschen rum.
Gehen wir doch mal in das Museumszimmer.
Und in diesem Zimmer gibt es auch Trachten zu sehen. Sind das Blankeneser Treppenviertel-Trachten?
Das sind Blankeneser Trachten, ja. Im Wesentlichen wurde im Blankenese die Tracht von dem Mittelstand getragen. Die Damen haben das getragen, die Männer im Blankenese haben es nicht getragen, weil sie zur See gefahren sind. 92% der Blankeneser Männer sind im 19. Jahrhundert zur See gefahren und die haben sich natürlich damit nicht befasst, sondern nur mit ihrer Berufskleidung. Ja, jetzt gehen wir in das hintere Zimmer. Das ist eine weitere Wohnung. Dieser kleinere Raum ist die Küche gewesen und dies ist eine Wohnung von einer Familie. Und ich zeige Ihnen jetzt noch etwas Besonderes. Da in der Decke sehen Sie einen Schuber. Und dieser Schuber deutet darauf hin, dass da ein Ofen stand. Und dann konnte man da den Schuber aufmachen und ein wenig Wärme stieg nach oben durch die Decke. Und hier um den Ofen herum war eine Garderobe. Man hatte ja keine Schränke, weil man nicht genügend Klamotten hatte. Man brauchte keine Schränke. Deswegen hing da die Garderobe und man konnte nasse Kleidung eben an diese Garderobe hängen. Und da sehen Sie hier, auf der anderen Seite sehen wir einen sogenannten Tassenschrank, ein eingebauter Schrank, der ist aus der Gründungsphase des Hauses, also aus dem 17. Jahrhundert stammt der noch, da waren die Papiere, die man hatte und es ist verwunderlich, mehr als 50% der Menschen, nicht nur im Blankenese, sondern ganz allgemein im Deutschen Reich auch, konnte nicht lesen und nicht schreiben, obwohl es im dänischen Einflussbereich, und dazu gehörte ja Blankenese, bis 1864 schon um 1750 eine allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, aber das war bis hierher nicht so ganz durchgedrungen. Papiere lagen trotzdem da, die brauchte man. Da man nicht unterschreiben konnte, unterschrieb man natürlich mit diesen berühmten drei Kreuzen, aber das war weniger der Fall. Die Häuser hatten alle eine Hausmarke. Und das können Sie überall feststellen. Das sind so komische Krickelzeichen. Und damit unterzeichnete man mit dieser unterzeichnet, sage ich auch, weil man diese Hausmarke zeichnete. Man unterschrieb nicht, man unterzeichnete. So heißt es ja übrigens auch im Englischen.
Das Fischerhaus in der Elbterrasse 6 im Treppenviertel von Blankenese. Blankenese gilt ja eher als ein ruhiger, gediegener Stadtteil. Das gilt auch und vor allen Dingen für das Treppenviertel. An einem normalen Wochentag kann es einem dort schon mal passieren, dass man wirklich keiner Menschenseele begegnet. Still und geradezu friedlich wirkt das Treppenviertel dann. Doch das Verbrechen lauert überall, zumindest wenn man Linda Schulz glaubt. Sie hat einen Krimi geschrieben, der im Treppenviertel spielt. Jens Büchsenmann.
Elbgut heißt der Roman, wie Treibgut. Da am Elbstrand verliert sich auch die Spur der 12-jährigen Mona, die eben noch bei der Ich-Erzählerin Clara in Behandlung war. Clara Grimaldi ist Kindertherapeutin. Ihr Häuschen steht mitten im Treppenviertel von Blankenese.
Clara weiß im Prinzip ziemlich schnell nicht mehr, wem sie trauen kann. Ihr Mann gerät in Verdacht, aber auch ihre Freundin Paula und auch sie gerät selber in den Fokus der Nachforschung. Und ja, das wird dann sehr spannend an der Stelle.
Linda Schulz zögert, fürchtet, zu viel zu verraten, denn die psychologisch aufgeladene Handlung zieht Spannung aus dem Spiel mit Schein und Wirklichkeit.
Mich interessiert eben, wo die Grenzen der subjektiven Wahrnehmung liegen. Das heißt, wie ist das wirklich, was ich wahrnehme und wie nehmen andere das wahr? Also dieser Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, das finde ich unheimlich spannend.
Nur geografisch ist alles zum Greifen echt. Man kann mit dem Krimi in der Hand die Schauplätze ablaufen wie mit dem Stadtplan. Den Strandweg, die nette Bäckerei, die Lotsenhäuser. Aber auch der dunkle Wald am Falkensteiner Ufer und die gefährliche Elbströmung.
Auf den ersten Blick ist das Treppenviertel natürlich unheimlich friedlich. Es ist hübsch, es sind diese kleinen Reetdachhäuser. Es hat ja irgendwie auch was ganz Konservatives. Und genau in solchen Stadtvierteln gibt es die verrücktesten und absurdesten Geschichten hinter der Fassade. Nur ist eben, und das fand ich eben besonders spannend, hier eben der Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit besonders groß oder vielleicht größer als in anderen Stadtvierteln. Und das hat mir einfach gefallen, das denn dort zu positionieren, wo das vielleicht auf den ersten Blick keiner vermutet.
Linda Schulz unterrichtet am Gymnasium Blankenese, in dessen kleiner Dependance im Kahlkamp. Wenn man die Studienrätin so hört, könnte sie auch eine Schülerin sein, die einfach gern zur Schule geht.
Es ist eine tolle Schule. Ein tolles Umfeld, tolle Schüler, tolle Eltern. Also da kann man eigentlich nicht meckern.
Ihr erster Krimi, Note 1, kriegte sie von ihrer Klasse.
Da gab es zum Beispiel einen Schüler, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Frau Schulz, ich habe das Buch an einem Wochenende durchgelesen und ich weiß, dieser Schüler hat noch nie ein Buch bei mir in meinem Unterricht zu Ende gelesen. Und ja, es gab ganz tolle inhaltliche Rückfragen von Schülern, die genau Bescheid wussten. Und in meinem schönsten Deutschunterricht habe ich mir manchmal nicht erträumt, dass es solche genauen Rückfragen gibt wie jetzt zu dem Roman. Und das ist dann tolles Feedback.
Ist ja auch ziemlich raffiniert konstruiert. Weil im Buch nicht scharf geschossen wird und kein Blut fließt, erzeugt Linda Schulz den Suspense durch permanente Verunsicherung der Hauptfigur und Tempo.
Ich glaube, Männer mögen das, wenn das schnell ist, impulsiv ist, wenn das spannend bleibt und wenn das nicht so lange ist und nicht solche ausführlichen Erzählungen, sondern der Roman ist wirklich schnell und der hört auch nicht mehr auf, schnell zu sein. Und ich glaube deshalb, das entspricht so ein bisschen der modernen Wahrnehmung. So ist der eben.
Und so ist sie auch. Modern, schnell und patent mit ihren drei irgendwie auch passenden Unterrichtsfächern.
Deutsch, Kunst und Geografie.
Linda Schulz und ihr Debütroman Elbgut.
Wir hier an der Elbe sind zu Haus am selben Fluss.
Wenn Liedermacher Rolf Zukowski von der Elbe singt, dann weiß er ganz genau, was er tut. In seinem Haus am Fuße des Sülbergs geht es über eine steile Holztreppe hinauf in die Dachkammer mit einem wunderbaren Blick auf den Fluss.
Ja, wir sehen das Leuchtfeuer, Richtfeuer nennt man das ja. Ein Leuchtturm in dem Sinne ist es nicht, der in Richtung Schweinesand rüber zeigt für uns. Wir sehen ins alte Land rüber. Im Moment ist es ein bisschen diesig. Bis zum Geestrücken kann man trotzdem sehen.
Die Dachkammer, ein besonderer Ort für Rolf Zukowski.
Ja, ich habe ja meine Frau 1971 geheiratet und seitdem habe ich dann hier meine Demos gemacht, Songs geschrieben. Auch Gitarristenaufnahmen gemacht, die so ein bisschen dezenter klingen sollten, weil es ein ganz kleiner Raum ist. Und so rauszugucken wie wir jetzt, war eigentlich oft der Abschluss von einem Band, das fertig wurde, was ich dann auf dem Kopfhörer ein paar Mal gehört habe. Und dieses Rausgucken in die Ferne hat mich irgendwie ein bisschen beruhigt, denn die Aufregung, ein fertiges Lied neu zu hören, ist auch immer irgendwie da.
Auf dem kleinen Balkon ein Stockwerk tiefer kann man nicht ganz so weit blicken. Dafür schaut man aber auf die Dächer der hübschen Häuser drumherum. Unzählige Flaggenmasten sind zu sehen. Fast jedes Haus hat seinen eigenen.
Es gibt Leute, die nicht nur eine Fahne haben, sondern je nach Anlass mal diese, mal jene hissen. Unser Nachbar hat von einer Weltreise viele Fahnen mitgebracht, aus Ländern, die er ganz besonders schön fand, mit seiner Frau. Ich glaube, im Moment weht gerade die Fahne von Namibia, wenn ich das richtig sehe. Natürlich Hamburg, oft auch aus Solidarität. Da unten die israelische Fahne, die amerikanische. Also die Weltoffenheit der Stadt bis hin zur friesischen Fahne bei Otto Walkes, die ist hier schon sehr spürbar.
Wieder drinnen blicken wir im Wohnzimmer durch ein großes Fenster auf der Bergseite des Hauses.
Winter kann man hier natürlich weit durchgucken. Da ist dieser Baum, der übrigens der Baum des Lebens ist, den ich für Peter Maffays Tabaluga besungen habe. Den kann ich ja nun beobachten, eine Kastanie durchs ganze Jahr mit all ihren Lebensphasen.
Im Frühling zähle ich ruhelos die Tage und spüre, wie das Leben neu in mir erwacht.
Durch die kleine Gartenpforte geht es mit Rolf Zukowski raus auf die Straße vor seinem Haus, auf dem Weg zu seinem Lieblingsort im Treppenviertel, unter anderem vorbei an der Straße Krummdahl.
Und an der Krummdahlstreppe ist ein Lied entstanden, das viele kennen und auch schätzen. Das heißt, ich schaff das schon. Unser Sohn Andreas, damals 3 Jahre alt, bei einem seiner ersten Treppenspaziergänge mit mir ist hingefallen. Und ich habe ihn aufheben wollen und er guckte mich an und sagte, nein, ich schaff das schon. Heute würde ich sagen, es ist das wichtigste Lied, das ich überhaupt geschrieben habe, weil es so viele Menschen aus Krisen heraus geholfen hat.
Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine.
Das denken wir uns auch beim Erklimmen der Treppenstufen. Plötzlich ist es mit der Ruhe des Viertels dahin. Wir kommen an einer Baustelle vorbei. Verändert sich der Stadtteil?
Weniger als andere. Wir haben natürlich Baustellen und es darf ja heute dichter bebaut werden. Darum wird oft da, wo ein Einfamilienhaus stand, eine 4-Zimmer-Apartmentanlage gebaut. Aber Blankenese ist schon immer noch, wenn man durchgeht, sehr pittoresk, sehr historisch. Und ich glaube, das wissen die Menschen auch zu schätzen, die hier wohnen, aber auch die hier mal einen Tagesausflug machen und dieses schöne Blankenese lieben.
Über eine Treppe, natürlich, und einen längeren Weg gelangen wir endlich zum Ziel unseres Ausflugs.
Kann man ganz gut singen, nämlich mit Kapitän in die Ferne. Ne? Also wir sind jetzt an einem Platz, den ich ganz besonders liebe, weil man hier wirklich den Weitblick hat. Ich glaube, Caspar David Friedrich würde hier sofort anfangen, sein nächstes Bild zu malen. Das ist der Bismarckstein. Ein Hügel mit einem weitgehend freien Blick, bei schönem Wetter bis Stade. Ich würde mal sagen, mit dem Fernglas fast bis zur Nordsee. Und jetzt auch bei diesigem Wetter in einer Weite, die man sonst in Hamburg nirgends findet. Ich mag den Platz. Er ist mit einem Gedenkstein für gefallene Marinesoldaten versehen, sodass man hier, wenn man will, auch ein bisschen in sich gehen kann.
Seit einiger Zeit hat Rolf Zukowski sich etwas zurückgezogen vom Showgeschäft. Er tritt nicht mehr so häufig auf, wirkt dafür aber umso mehr im Hintergrund und fördert die Projekte, die ihm am Herzen liegen. Nachdenken, die Gedanken in die Ferne schweifen lassen, das lässt sich hier am Bismarckstein besonders gut.
Mein Vater war ja Seemann und hat uns ganz viel mitgebracht aus allen möglichen Ländern, Sachen, die es so in den 50er, 60er Jahren nirgends zu kaufen gab. Mal ein Colt oder eine kamellederne Briefmappe. Aber diese Ferne noch mal immer wieder zu spüren, wenn man hier steht und vielleicht auch ein bisschen die Sehnsucht nach draußen, aber auch das Heimweh nach drinnen, das wird an diesem Platz auch deutlich. Denn es ist ja nur 3-4 Stunden mit dem Schiff, dann ist man in der Nordsee. Und das ahnt man hier vielleicht noch mehr als im Hafen, wo man noch so richtig in der Betriebsamkeit ist. Hier wird es langsam stiller, hier ist dann das Wasser schon sehr dominant.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sagebiels Fährhaus ist ein Traditionslokal. Wenn Sie mal da gewesen sind, wissen Sie, der Blick von der Terrasse ist einfach sagenhaft. Wer dort seinen Kaffee schlürft oder sich ein Zanderfilet schmecken lässt, kann Segler kreuzen und Containerschiffe vorbeiziehen sehen. Die Gaststätte mittendrin im Hamburger Treppenviertel blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1302 wird das Fährhaus zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Im 19. Jahrhundert macht Wilhelm Anton Konrad Sagebiel daraus das beliebte Ausflugslokal, das seitdem seinen Namen trägt. Auch in dem legendären Hans-Albers-Film »Große Freiheit Nummer 7« hat das Sagebiels einen Auftritt. Und es beschäftigt wohl Deutschlands dienstältesten Kellner. Claudio Campagna hat ihn getroffen.
Das spätsommerliche, schöne Wetter hat noch einmal für eine volle Terrasse gesorgt. Familien, Paare und Touristen sitzen an den Tischchen vor dem Fährhaus Sagebiel. Sie blinzeln in die Sonne und blicken den vorbeiziehenden Schiffen nach.
Wir haben ein Café gesucht, das wir gut mit dem Kinderwagen erreichen können,
sagt ein Familienvater aus Rissen.
Und wir wollten halt hier ins Treppenviertel, schöne Aussicht auf die Elbe. Und Treppenviertel und Kinderwagen, das passt nicht immer zusammen. Und bei Sagebiel kommen wir halt ganz gut hier auf die Terrasse.
An einer anderen Ecke hat sich eine Gruppe junger Leute nebeneinander in eine Reihe gesetzt. Wie im Kino schauen sie einem langen Frachter zu, auf dem sich die Container stapeln. Sie sei aus Regensburg, erläutert eine junge Frau.
Meine sehr gute Freundin, die Sassi, die feiert ihren 30. Und deswegen bin ich nach Hamburg gefahren. Und jetzt haben wir das ganze Treppenviertel erkundet hier und dachten, wir genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter und die Aussicht.
Für die hat Horst Hoppe jetzt gerade keinen Sinn. Er muss die Vorbereitungen treffen für eine Feier morgen in einem der Speisesäle.
Das ist jetzt das Problem jetzt. Wir haben 6 Feierabend.
Mit geübten Bewegungen wirft er weiße Decken über die runden Tische. Routiniert, aber nicht lustlos.
Wenn mir den Beruf keinen Spaß hat, dann soll man den Beruf nicht anfassen. Das ist schon wichtig, das muss man mitbringen. Auch Spaß mit den Gästen haben.
Horst Hoppe ist wahrscheinlich Deutschlands dienstältester Kellner. Seit 50 Jahren ist er am Fährhaus in Blankenese angestellt. Zu Beginn seiner Karriere war alles steifer, erinnert er sich.
Früher stand man stramm vor dem Tisch, man hatte nur 3 Tische. Und dann war das Ganze, dann durfte man gar nicht so an den Tisch rangehen. Es ist anders gewesen, strenger.
Heute geht es lockerer zu, dafür ist mehr zu tun. Horst Hoppe trägt ein weißes Hemd und Fliege. Der inzwischen 78 Jahre alte Kellner ist ein großgewachsener, hagerer Mann mit kerzengerader Statur. Sein würdevolles Auftreten hat ihm auch schon mal einen interessanten Nebenjob eingebracht.
Ja, ich habe hier gemodelt, ja, für die Versicherung, für den Pirelli-Kalender, Rennstall.
Eine Fotografin hatte ihn beim Servieren entdeckt. Ein Reeder, der bei Sagebiel Stammgast war, bescherte Horst Hoppe eine andere schöne Überraschung.
Nachdem ich ihn mit seiner Frau bedient habe, hat er mich plötzlich mal eingeladen. Ab nach Rio. Da bin ich mit dem Containerschiff rübergefahren. 5 Wochen, ja.
Bei Sagebiel hat Hoppe 5 verschiedene Geschäftsführer erlebt. Markus Chen ist der aktuelle Chef. Seine Eltern haben das Lokal vor gut 25 Jahren übernommen. Seither gibt es neben maritimen Klassikern auch chinesische Küche.
Das Besondere ist halt die Mischung zwischen jungen Gästen und älteren Gästen, als auch diese Mischung aus Hanseaten, aber auch irgendwie dieses Weltoffene. Es ist beides hier, also es kommen alle Gäste hierher und das ist halt das Schöne.
Auch viele Prominente kommen.
Die ganzen Schauspieler und von der Tagesschau angefangen bis Fußballtrainer.
Uwe Seeler gehört bis heute zu den Stammgästen.
Kommt so immer so im Jahr vielleicht 12, 13, 14 Mal. Er ist ja immer noch ein HSV, das ist klar.
Hans Albers hat selbst Horst Hoppe knapp verpasst. Für den Filmklassiker Große Freiheit Nummer 7 drehte das Team auch in Sagebiels Fährhaus.
Der vordere der beiden Dampfer löscht gerade.
Brennst du?
Oh, jawohl, Fräulein. Wenn der brennt, den könnt ihr doch nicht löschen, nicht? Der löscht ja Maika rum.
Die Sonne steht jetzt schon ganz tief und bringt die Elbe zum Leuchten. Ein älteres Ehepaar lässt sich zwei Gin Tonic auf die Terrasse bringen.
Ja, danke.
Daneben sitzen zwei Damen bei Kaffee und Kuchen.
Also ich habe früher mal in Blankenese gewohnt, nicht? Und fühle mich hier relativ zu Hause. Haben auch schon etliche Feiern stattgefunden.
Horst Hoppe muss sich jetzt aber wirklich ranhalten. Flink legt er das Besteck auf die Tische.
Muss alles wegspielen. Meine Frau sagt wieder, ich schaff's das wieder nicht. Zu Hause wieder.
Diesen Streit will Horst Hoppe bald für immer beenden. Der Dezember wird sein letzter Arbeitsmonat sein. Mit seiner Frau, einer Marokkanerin, will er dann gemeinsam den Ruhestand genießen.
Das war das 3193. Hamburger Hafenkonzert. Tschüss, sagt Jan Wulff. Lassen Sie es sich gut gehen. Ein schönes Osterfest für Sie.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.